Theologen sind wie Mist. Auf weitem Land bringen sie Segen, aber auf einem Haufen stinken sie zum Himmel. Und da hat irgendein Bauer auf dem Feld umgegraben, hat irgendwelches Papier gefunden und hat sich gedacht, ja super, dass ihr das Papier habt, das hau ich jetzt in den Ofen, dann brauche ich nicht den Dung von draußen sammeln von den Tieren und hat angefangen, das zu verbrennen.
Willkommen zurück aus dem Podcaststudio der Stubenhocker in Innsbruck. Es ist immer noch Jänner, es ist immer noch kalt, die Sonne geht langsam unter. Wir sitzen ja wohl ein bisschen dann in der Stunde.
Ja, ja. Ja,
ja. Okay, wir hocken immer noch da. Ich bin Nathalie und mir gegenüber sitzt wer?
Paulina, hallo.
Immer noch live und in Farbe.
Wieder.
Und mir auch gegenüber sitzt noch jemand. Wen haben wir denn jetzt in unserer Mitte?
Benedikt Collinet. Hi.
Hi, Benedikt. Paulina, warum haben wir den Benedikt eingeladen?
Wieso fragst du mich das immer?
Das passt, weil du unsere Gäste vorstellen musst.
Okay, also wir haben Benedikt eingeladen, weil Benedikt sehr viel und sehr gerne redet und dabei immer auch sehr kompetent ist. Und also ich kann ähnlich antworten, wie ich das oft tue, weil ich mich sehr gerne mit Benedikt unterhalte und weil ich finde, dass er ein sehr interessanter Mensch ist und was zu sagen und etwas zu erzählen hat.
Vorneweg, liebe Zuhörerinnen, haben wir jetzt da mir... Vor mir sitzen zwei Fachtheologen. Also jetzt, heute haben wir die Möglichkeit, alle Fragen, die sie haben, beantwortet zu kriegen. Oder nicht, keine Ahnung, schauen wir mal, was mir einfällt.
Ja, aber ich muss dazu ergänzen, ich habe immer Angst, dass du unsere Folgen hörst, Bene, weil ich immer Sorge habe, dass ich was Falsches sage. Also du darfst mich natürlich kritisieren und korrigieren, aber ich denke immer an dich, wenn ich immer sage, so, würde Bene das auch so sagen.
Ich habe keine Mitschriften von den Podcasts gemacht.
Gott sei Dank.
Also Kundin sind unsere Fehler nie gezogen, was wir so fabriziert haben.
Ich höre den ja in meiner Freizeit.
Ah, stimmt. Ja. In deinem Freizeit.
Das ist der einzige Podcast, den ich jemals mehr als eine Folge gehört habe.
Wow.
Und wichtig ist auch die Frage, hast du Freizeit?
Manchmal. Ja, theoretisch habe ich Freizeit, aber praktisch ist es im Moment mit über 50 Stunden eher weniger.
50 Stunden?
Ja.
Was tust du alles arbeiten?
Ja, 10 Stunden sind auf der Uni, 10 Stunden sind in der Diözese in der Riedgasse oben, 20 Stunden in der Pfarre, also das ist Haupttätigkeitsfeld, und 10 Stunden sind berechnet für einen Pastoralkurs.
Sag einmal.
Ja. Da haben wir noch kein Ehrenamt gemacht, aber das schlaft da im Moment ein bisschen.
Also ich fasse nochmal zusammen, 40 Stunden Diözesananstellung und 10 Stunden Uni.
Mhm.
Was tust du denn auf der Uni?
Da mache ich ein Projekt fertig im Moment, das endet im August, das habe ich 2019 angefangen, über Karl Rahners Bibelzugang, weil ich von Haus aus Bibelwissenschaftler bin, also Alttestamentler, und dann irgendwann beschlossen habe, dass ich was zu Karl Rahner machen will, weil das einfach ein unglaublich spannender Theologe ist und ich immer gesagt habe, ich würde gerne mal wissen, was der wirklich gesagt hat, aber ich habe ja überhaupt keine Zeit, 40 Bände Rahner zu lesen, und dann habe ich ein Projekt eingereicht, das genehmigt ist, und dann bin ich dafür bezahlt worden.
Super.
Und das läuft jetzt aus.
Gut, jetzt sind wir ja ein Bibel-Podcast, sagen wir jetzt keiner, aber ein Podcast, wo es auch über Glaube und über die Bibel geht. Karl Rahner ist mir jetzt ein Begriff, weil ich auch über ihn gestolpert bin im Theologischen Frankenkurs. Aber kannst du uns ganz kurz und knapp erklären, wer war Karl Rahner und warum ist der für Innsbruck interessant?
Kurz und knapp in 40 Bänden?
Eine Stunde haben wir.
Ja, also ich versuche es mit kürzeren Sätzen als Rahner selber, weil er ja berühmt ist für diese unglaublichen 8 Zeiler. Also das erste Interessante ist einmal, dass er heuer 2024 20. Geburtstag hätte, also Jahrgang 1904 und 1984 gestorben ist, also auch 40. Todestag hat. Damit hat man auch ungefähr ein Zeitraster, also das heißt die erste Lebenshälfte vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, die zweite Lebenshälfte danach, fast, also Daumen mal Pi, von seinem geistigen Schaffen zumindest. Geboren ist er in Baden, also in zu seiner Zeit schon Deutschland, aber ehemals Vorderösterreich. Und dann ist er sehr früh bei den Jesuiten eingetreten, weil sein älterer Bruder schon Jesuit war, der auch Professor in Innsbruck gewesen ist. Dann hat Rahner mal ziemlich lange studiert, also erst Philosophie in Freiburg. Dann hat er umgeschwenkt, ist nach Innsbruck gekommen, weil Innsbruck einfach ein ganz wichtiger Sitz für die Jesuiten ist. Und da hat man ihn zum Dogmatikprofessor gemacht. Da hat er angefangen 1938, kurz vorm Anschluss. Dann haben die Nazis gleich einmal die Fakultät zugesperrt. Dann haben sie alle Jesuiten aus Österreich vertrieben oder zumindest aus Tirol vertrieben. Dann hat er zeitlang in Wien beim Erzbischof sein können im Seelsorgeamt und ist nach dem Krieg zurück. Dann ist er 45, 46 kurz in München gewesen erst. Da gibt es sehr, sehr bekannte Texte. Da hat er Predigten gehalten, mitten in zerbombten Kirchen, und die sind rausgekommen später, und das ist heute das fast meistgelesene, was er gemacht hat. das heißt von der Not und dem Segen des Gebets. Dann haben sie ihn als Professor zurückbeordert, dann war er wieder in Innsbruck bis 1964, also bis kurz vor Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils. Dann haben sie ihn nach München getan, dann war er da Professor, ganz kurz, da war er aber überhaupt nicht zufrieden. Dann ist er nach Münster gegangen, noch einmal für ein paar Jahre. Dann war er mal gut über 70 und hat gesagt, so jetzt mag er nicht mehr. Und dann ist er für die letzten 3 Lebensjahre zurückgekommen nach Innsbruck, also 1981 bis 1984.
Super. Ist Karl Rahner eigentlich, also ich habe jetzt beide in Innsbruck Theologie studiert, also außerhalb Innsbruck auch wichtig für die Theologie? Oder ist es jetzt, weil er immer so einen starken Tirol-Bezug oder Österreich-Bezug hat, einfach deswegen für uns oder für mich so auffallend, dass Karl Rahner relativ oft kommt?
Also ich kann nur sagen, dass er in Münster natürlich auch bekannt ist, weil er da eben auch war. Und meine Interpretation, also ich habe mich auch mit Karl Rahner beschäftigt. Man kann nicht in Innsbruck sein, ohne, also als Theologin sein, ohne sich mit Karl Rahner zu beschäftigen. Ich habe mich aber auch im Rahmen meiner Doktorarbeit mit ihm beschäftigt. Und meine Wahrnehmung ist, dass er da, wo er war, da war er sehr, war und ist er sehr präsent und da lebt sein Erbe auch weiter. Er war fürs Zweite Vatikanische Konzil enorm wichtig und ist eigentlich heute sehr, sehr aktuell, weil ich bin immer wieder frustriert, wenn ich seine Texte lese, weil das, was er damals vor über 50 Jahren und auch schon in den 30er Jahren geschrieben hat, man heute eins zu eins noch genauso schreiben könnte und die gleichen Forderungen oder die gleichen Implikationen stellen könnte. Aber ich weiß nicht, wie andere Menschen diese Frage beantworten. Also ich habe auch schon genug Theologinnen getroffen, die gesagt haben, wer ist Karl Rahner? Also das ist natürlich, weiß ich nicht, ob das für die Ausbildung spricht, keine Ahnung. Aber es ist eben die Frage, also man beschäftigt sich ja, also das, man kann im Theologiestudium und auch in weiterführenden Studiengängen niemals alles bearbeiten. Und du hast immer Ausschnitte und du bist darauf angewiesen, dass die, die das Wissen vermitteln oder dich zur Auseinandersetzung anregen, dass die Schwerpunkte setzen, mit denen du was anfangen kannst. Und du hast ja schon erwähnt, Rahners Schreibstil liegt nicht allen Menschen. Also ja. Ich kann mittlerweile sehr gut damit, hängt aber auch damit zusammen, dass ich irgendwann für mich entschieden habe, dass ich ihn auch als Fachwissenschaftler lese, aber auch als Mystiker. Also dass jeden Satz, den er schreibt, er hat immer auch eine, ist immer eine Aussage über seine eigene Gottesbeziehung und über sein eigenes Gottesbild. Und dann wird es, wenn man das einmal so, diese Brille aufsetzt, wird es manchmal etwas leichter, aber auch nicht immer. Also, ja, und deswegen gibt es viele, die früh aufgeben, glaube ich, auch bei Rahner.
Jetzt mir mal lieber gesagt, es gibt ja diese Punkt und Komma, Setzer, Rahner ist ein Kommasetzer, hat die Punkte vergessen. Aber ich habe auch, wo ich das erste Mal was gelesen habe von Rahner, ist mir auch schwer gefallen, weil, wie du sagst, die ewig langen Sätze und eben, wie lese ich das jetzt und wie verstehe ich das jetzt und du musst es einfach auch wissen, aus welcher Zeit er oder wo er das gesagt hat, wo er das geschrieben hat. Aber wir haben, ich glaube, das war mit Luma, gibt es auch ein Video, Mitschnitt von YouTube, von seiner letzten Rede in München. Also, das muss schon faszinierend gewesen sein, wenn du dann wirklich vor dir Kopf hast. Also, das hat mich dann schon gefesselt. Und auf das auch, ich habe mich noch ein bisschen mit Rahner beschäftigt, aber natürlich rudimentär, wenn ich jetzt eigentlich zwei Wunsch habe, habe ich keine Ahnung von Rahner. Aber wir kennen uns einigen, er ist Jesuit und wir sind in Innsbruck. Wir haben schon gehört, Innsbruck, Jesuiten ist wichtig und deswegen ist Karl Rahner bei uns auch.
Wobei ich die Frage nochmal gerne zurückspielen würde, wie ist das in Wien und Trier? Weil Bene hat ja gar nicht in Innsbruck Theologie studiert.
Aber er arbeitet in Innsbruck.
Also um ein bisschen bei Benedikt und seiner Biografie zu bleiben.
Gute Frage. Er ist an beiden Orten präsent gewesen. Anders präsent als in Innsbruck, würde ich sagen. Nicht unbedingt weniger präsent. Es hängt, glaube ich, ganz stark davon ab, zu welchem Thema man Rahner haben will, wie man ihn lesen will und wer ihn unterrichtet. Also mein Professor in Trier ist der heutige Bischof von Regensburg, Vorderholzer, der natürlich aus einer ganz klaren Ratzinger-Schulenrichtung stammt. Und Ratzinger und Rahner haben viele Überschneidungen, gerade auch fachlich, aber sind halt auch ab einem gewissen Punkt in den 70ern auseinandergegangen. Und da merkt man dann auch, warum es so cool ist, Theologie an mehreren Orten zu studieren, weil natürlich hat es dann in Trier eine gewisse Grenze gegeben. Also man kann Rahner zu großen Themen wie anthropologischer Wende, also Hinwendung zu Menschen, Subjektwerdung, Korrelation in der Religionspädagogik, also Blick auf den Menschen in den verschiedensten Formen, kann man ihn hernehmen. Wenn dann Rahner was sagt zu Befreiungstheologie und Frauenpriestertum, dann war halt einfach der Sack zu. In Wien war es dann anders, weil der Professor dort hat einfach einen anderen Schwerpunkt gehabt. Der hat da einen Literaturschwerpunkt gehabt. Also der hat den Stil von Rahner gut gefunden. Er hat die Christologie von Rahner ernst genommen, hat aber andere Aspekte von Rahner dann wieder weniger gebraucht. Und es war jetzt auch so, also für ihn war halt klar, man muss Rana mal gelesen haben, weil das ist einer der Klassiker des 20. Jahrhunderts, so wie man Newman im 19. Jahrhundert lesen sollte oder Katharina von Siena vom 13. Jahrhundert oder so. Aber es war viel, ich würde sagen, dogmengeschichtliches Lesen. Also damit ihr die Geschichte des Faches Dogmatik versteht, muss ihr einfach wissen, was der Rana so gemacht hat. Aber in beiden Fällen war es jetzt nicht super lebendig. Also wenn man Rana dann selber liest, dann merkt man, okay, es ist schon sehr, sehr selektiv, was von Rana überlebt. Und es sind einfach ganz berühmte Schlagworte, die in den 70er, 80ern schon da waren, als er gelebt hat. Also anonymes Christentum kriegt man überall hergekaut. Der Christ von morgen wird ein Mystiker sein, weil der Rana halt da mal, also da nimmt man dann einen Ganzsatz von Rana und nimmt den Teil, den man versteht, raus und schmeißt den Rest in den Müll.
So, da dieser.
Ja. Und dann hat man halt das, was übrig bleibt. Das weitest entfernte Rana-Zeugnis, was Sie kennen, ist in San Francisco, hat die Episcopal Church, also eine evangelische Kirche, neue Fenster gemacht im 20. Jahrhundert in der zweiten Hälfte und hat entschieden, dass sie wichtige Theologinnen und Theologen und Heilige, auch also seine protestantische Tradition, die Heilige kennt, dass die Kirchenfenster machen. Und da gibt es ein Kirchenfenster für die Deutschen und da ist Martin Buber als Jude und Karl Rahner als Christ drin in diesem Kirchenfenster. Und das ist, finde ich, ziemlich cool, weil San Francisco ist schon ein bisschen weg. International bekannt ist er schon, aber was man schon merkt, ist, die Jesuiten promoten ihn natürlich weltweit bis zu einem gewissen Grad, weil er einfach extrem wichtig war fürs Zweite Vatikanum. Aber Rana selber hat keine internationale Theologie betrieben. Also er kommt einfach nicht aus der Zeit, wo man gesagt hätte, er war halt in den 1960er Jahren, wo bei uns die Weltpriester angefangen haben zu studieren, also die afrikanischen Priester, indischen Priester und so. Da war er über 60 Jahre alt und da stellt man sich nicht mehr um. Also das ist dasselbe wie beim Papst jetzt, wo man immer sagt, der muss jetzt die großen Reformen machen. Und ich denke mir, der Mann ist Mitte 80 und der hat schon ziemlich viel bewegt dafür, dass er mit Mitte 70 da angefangen hat zu arbeiten. Da verlangt man von Leuten auch eine Flexibilität, die das Alter nicht immer erlaubt, denke ich mir.
Interessant. So eine Idee ist noch gar nicht gesehen.
Die man von Menschen, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen, vielleicht nicht verlangen würde, ne?
Voll spannend. Und deine Arbeit dann mit den Büchern oder mit den Werken Rainers, was ist der Outcome jetzt davon?
Ja, fertig ist das Projekt ja erst im August. Es sind da ein paar spannende Sachen rausgekommen, gerade für die Forschungsgeschichte. Sachen, die, glaube ich, für jetzt das, also für das erwartungsmäßige Normalpublikum meines Podcasts vielleicht gar nicht so interessant sind. Also wie man mit bestimmten Zensurmechanismen umgegangen ist oder wie bestimmte biblische Argumentationen für ganz bestimmte Dogmen verwendet werden. Also da geht es um sehr mechanische Fragen. Aber es gibt einfach auch eine ganze Reihe mega coole Sachen. Also was stimmt, ist, was Pauli schon gesagt hat, es gibt bei Rana einfach ganz klar, der hat in den, also 1975, 76 war Jahr der Frau, weltweit und auch in der Kirche. Paul VI. Hat eine Kommission einberufen, man hat über Frauenpriestertum diskutiert. Und dann hat Rana Sätze gesagt, die können wir heute eins zu eins kopieren und seitdem hat sich nichts geändert. Also Rana hat gesagt, er ist keine Frau, also kann er nicht entscheiden, ob Frauen Berufungen haben, weil das sollen sie ja mal selber klären und dann sollen sie uns sagen, was ihre Position ist und dann müssen wir halt mit dem weiterarbeiten. Aber das heißt, das, was jetzt bei Synodalität heißt, wir müssen zuhören lernen, die Bischöfe sollen einmal zuhören, dann sollen sie mal aktiv zuhören lernen. Das hat Rana Mitte der 70er auch gesagt. Also da hat sich nichts geändert. Rana sagt Ende der 70er, frühe 80er Jahre, Theologie der Befreiung, politische Theologien sind viel zu jung. Lass die einmal 20 Jahre machen und rausfinden, wer sie sein sollen. Und dann soll einmal die Glaubenskongregation darüber nachdenken, was sie mit denen tut. Und was war das Ergebnis? Ein Jahr nach Ranas Tod kommt die erste Instruktion und dann hat man halt die ganzen politischen Theologien, gerade vor allem die linkspolitischen Theologien, alle innerhalb von 10 Jahren im Grunde ausgeschaltet. Also wo man sich fragen muss, wir hätten uns einiges sparen können, wenn wir einfach einmal Zeit hätten, uns Sachen anzuschauen. Wenn es den Missbrauchsverdacht in der damaligen Zeit, in der Zeit wie heute gegeben hat, hätte er sicher auch was zu sagen gehabt. Was kann ich nicht genau sagen, aber das ist, aber wo man eine Parallele hat, also wo man sieht, wie Rana arbeitet, war die Frage Antisemitismus, weil Rana hat natürlich die Nazizeit miterlebt. Selber ganz sicher kein aktiver Antisemit, gerade als Jesuit wird man halt, also waren auch die Strafen relativ krass, die Nazis gemacht haben. Aber er sagt auch von sich selber im Rückblick in einem späten Interview, wir haben in einer Parallelwelt gelebt. Also die Priester haben halt abgeschottet gewohnt und da war es irgendwie wichtig, die Seelsorge aufrechtzuerhalten und über den Krieg hat keiner nachgedacht und was sonst passiert ist, haben wir nicht nachgedacht. Und er sagt es mit einer halben Reue, aber auch mit einem, in einer gewissen Abgeklärtheit zu sagen, das war so, ich war damals 35 Jahre alt, hätte es sehen können, habe es nicht gesehen und ich kann nicht ungeschehen machen, was ich nicht gesehen habe. Aber ich kann jetzt was ändern. Und gleichzeitig merkt man trotzdem, dass er damals bestimmten Schwachstellen angehangen hat. Also das heißt, eine Grundlage für Antisemitismus ist die Art, wie Christentum über Judentum spricht. Und da hat er einfach die Position seiner Zeit rezipiert in den 20er, 30er Jahren, die zum Teil antisemitische Spuren haben, auf jeden Fall antijudaistische. Also das Judentum als Religion dem Christentum unterordnen. Und das hat er nie ganz geschafft aufzugeben. Also er hat in diesem Schema denken gelernt und dieses Schema hat er nie ganz letztgültig verlassen können. Das, was er gemerkt hat, ist, okay, das, was ich immer gedacht habe, ist falsch, aber ich kann es nicht mehr neu denken und deshalb hat er aufgehört, darüber zu reden. Also das heißt, wenn man ihn dazu gefragt hat, da gibt es ein ganz berühmtes Interview mit Pinhas Lapid, dann antwortet er nicht mehr auf diese Fragen. Also das heißt, er sagt, wir haben Fehler gemacht und dann hört er auf. Er sagt nicht irgendwas über, dann hätten wir und jetzt müssen wir das und das tun und dann hätten wir das und das tun müssen, weil was vorbei ist, ist vorbei. Und er weiß, dass er die Zukunft nicht ändern kann, weil sein Denkmuster das gar nicht zulässt. Also spricht er nicht mehr drüber. Und ich glaube, er würde wahrscheinlich auch bei anderen Problemen in diese Richtung gehen. Hat ihm auch ein paar Konflikte eingetragen, also sowohl Kritik aus linken wie rechten Reihen und auch aus seinem Schülerkreis. Also sein bekanntester Schüler ist Johann Baptist Metz, auch ein Münsteraner Professor. Wann ist er gestorben? 19, Anfang 20, noch vor Corona. Mhm. Und der ist der bekannteste katholische politische Theologe eigentlich gewesen, der die Würzburger Synode ganz massiv mit beeinflusst hat. Und der hat zu Rana gesagt, du denkst schön viel von Kant her, ganz individuell, ganz subjektiv, alles super rational, aber das ist eigentlich elitär und eigentlich nicht politisch. Und da hat Rana halt gesagt, ja, aber das ist meine Grenze, also da ist einfach aus. Und dann hat er gesagt, das müssen die Jungen machen.
Die sind das Jungen halt noch. Jetzt ist es noch.
Was jetzt? Rana, ja, weiterdenken?
Weiterdenken.
Ich glaube, wir bemühen uns, oder? Also mein Ansatz ist immer, deswegen beschäftige ich mich mit Theologien der vergangenen Jahrhunderte, damit ich sie weiterdenken kann. Also natürlich auch, um es zu verstehen. Aber das ist der Boden, auf dem wir Theologie treiben heute. Ne? Und den kann ich nicht einfach wegwischen. Also bei Null ansetzen, vielleicht gibt es auch Menschen, die das können, weiß ich nicht. Aber das ist Fachtheologie, oder? Das weiterzudenken, zu rezipieren, anzupassen ist vielleicht ein bisschen zu weit, aber nee, anpassen ist auch einfach falsch, der Begriff.
Überführen.
Ja, überführen auch nicht, sondern das, was uns nützen kann, aus vergangenen Zeiten heute weiter zu verwenden. Also blödes Bild vielleicht, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Nathalie. In hohen Lagen mäht man das Heu.
Ja, mäht man also das Gras.
Das Gras, genau. Also heute man immer noch mit der Sen, oder? Also
mit der Sense?
Sense.
Nein, ja, es gibt schon noch, es gibt durchaus noch Gebirgszüge bzw. Felder, die was nur mit
also der Hand gemacht werden können. Genau. Ja. Und ich habe mal irgendwann vor 2 Jahren im Sommer einen Podcast gehört mit Agrarwissenschaftler, der gesagt hat, er beobachtet im Moment schon den Trend, dass es in spezifischen Situationen einfach zur Sense zurückgeht. Und zwar gar nicht, weil es besser ist, sondern einfach, weil es eine andere Art ist zu arbeiten und die Menschen diese Art wieder irgendwie für sich wieder als nützlich empfinden. Und so sehe ich das mit Theologien der vergangenen Jahre auch, ne? Der vergangenen Jahrhunderte. Und das, was du gemacht hast, Benedikt, ist ja Rana weiterdenken. Ne? Also Rana war Dogmatiker auch, ursprünglich irgendwann mal, also auf jeden Fall Systematiker. Wobei ich glaube, dass er auch praktischer Theologe war. Und wenn man das jetzt mit Bibelwissenschaften kombiniert, dann ist das schon ein Weiterdenken. Aber das bringt mich zu einer Frage. Benedikt, warum Bibelwissenschaften? Wie bist du zu den Bibelwissenschaften gekommen? Und was sind Bibelwissenschaften?
Genau.
Fange ich mit dem zweiten Teil vielleicht zuerst an. Bibelwissenschaften sind grundsätzlich das, was sie sagen. Also man beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Bibel. Es gibt mehrere Formen von Bibelwissenschaft. Also ich könnte es rein literaturwissenschaftlich machen, das heißt, ohne dass ich davon ausgehe, dass das jetzt eine heilige Schrift ist, dass es eine Offenbarung gibt, also dass Gott was damit zu tun hat. Ich kann es auch einfach lesen und bearbeiten als altes Buch. Gibt es einige und viele, die das tun. Dann gibt es Bibelwissenschaften, die es ganz explizit nur auf einem Glaubenshorizont betreiben. Die sind, ich sag mal vorsichtig, eher ein bisschen verpönt in unseren Breiten. Das sind sehr, sehr stark spirituelle Wissenschaftspraxen, die man eher von fernöstlichen Traditionen hergeleitet verwenden würde. Das sind stark evangelikale Tendenzen, die von sich aber trotzdem behaupten, einem wissenschaftlichen Anspruch gerecht zu werden. Und mit einem weiten Wissenschaftsbegriff stimmt das auch. Also die unterrichten an Seminaries, die erarbeiten sich Inhalte, die machen Querverweise in den Bibelstellen. Und dann gibt es das, was ich bin. Also das heißt, ein Bibelwissenschaftler an einer theologischen Fakultät. Dann gibt es, je nach Größe der Fakultät, die Möglichkeit, sich auf Altes und Neues Testament zu spezialisieren. Das habe ich gemacht, also ich bin Alttestamentler. Dabei gibt es die Möglichkeit, dann wieder zu sagen, ich setze ganz viele Schwerpunkte in dem, was ich tue. Also ich setze ganz stark auf Dialog mit Judentum und Islam zum Beispiel. Das ist nicht ganz mein Schwerpunkt. Ich gehe ganz stark auf die historischen Kontexte und sage, in welcher Zeit ist dieser Text entstanden und was könnte die Aussage dieses Textes in dieser Zeit gewesen sein? Oder man geht auf die andere Seite und sagt, wie wurde der Text rezipiert über die Jahrhunderte? Also was haben Leute mit diesen Texten gemacht? Welche Geschichten erzählen sich in diesen Texten? Das ist die Form, für die ich mich im Endeffekt entschieden habe. Also man spielt natürlich immer auf allen Sachen. Man muss immer die Ergebnisse aller Prozesse dabei haben. Aber irgendwann muss man sich entscheiden, in welche Richtung man geht. Und da hat mir Rana eigentlich relativ stark bei geholfen, weil Rana selber sehr einfach ein spiritueller Dogmatiker war. Und ich würde sagen, ich bin ein spirituell angehauchter Bibliker. Und für mich sind einfach Inhalte der Bibel ganz relevant mit meinem Leben verbunden. Und wenn sie das nicht mehr schaffen oder auch mit meinem Theologisieren, dann ist mir das zu wenig. Also ich habe meine Habilitation, die erste Hälfte, nur über die Frage geschrieben, wie können wir heute die Bibel so lesen, dass es für nichtgläubige Menschen möglich ist, also für sogenannte Säkulare und für Theologinnen und Theologen, und wie kann ich wissenschaftlich verantwortet für beides stehen? Weil gerade die Bibelwissenschaft hat eine sehr starke historische Tendenz gehabt in den letzten 100 Jahren. Also erst hatten wir Zensur, da war gar nichts erlaubt. Da hat man sagen müssen, na natürlich hat Mose die 5 Bücher Mose geschrieben, obwohl wir es längst besser wissen. Und dann hat man gesagt, super.
Echt? Hat man das gewusst und man hat es nicht gesagt?
No, man
durfte
hat,
es nicht. Man durfte es nicht.
Ja genau, es gibt römische Dokumente aus der Zeit von Pius X., die das untersagen. Also die legen fest, also das heißt, Rom hat festgelegt, dass Mose die geschrieben hat. Und Mose hat sich wahrscheinlich gedacht, wusste ihn noch gar nicht. Und das hat sich in den 1940er erst geändert und dann durchs Zweite Vatikanum. Und dann hatten aber zu dem Zeitpunkt natürlich die ganzen protestantischen Forscherinnen schon 200 Jahre Vorsprung in der Forschung. Und dann haben wir uns einmal von 1943 bis 94 gebraucht, bis wir mal überhaupt den gleichen Wissensstand hatten. Also bis man gesagt hat, okay, man kann katholische Exegeten wieder ernst nehmen, also Bibelwissenschaftler.
Hat man sich da dann auch geschaut bei den Evangelischen? Oder ja, hat man, genau. Ist man noch hingegangen und gesagt, du, erzähl mal, was hast du da rausgefunden? Oder wie hat man da getan? Oder hat man müssen wieder alles selber machen?
Nein, also das ist schon so. Also das ist ökumenisch gesehen, haben wir den riesen Vorteil, dass wir das gleiche Buch haben und dass man mit dem gleichen Buch einfach super gut Ökumene machen kann, wenn alle anderen Probleme haben. Also Dogmatiker müssen um Ämterverständnis und Frauenfragen streiten und Exegetinnen und Exegeten, BibelwissenschaftlerInnen sagen einfach, das ist das Buch, was sagst du dazu, was denke ich dazu? Und es geht im Grunde, es ist dasselbe Spiel wie die Frage zwischen religiösen und nicht religiösen Bibelleserinnen. Man muss einfach sagen, es gibt Sachen, über die können wir uns einigen, weil historische Thesen vertrete ich und dann sage ich halt, überzeugt mich oder überzeugt mich nicht, auf einer rein rationalen Ebene. Und dann gehe ich einen Schritt weiter und sage, und hier beginnt der Unterschied. Also wenn ich katholisch bin, dann nehme ich in der Regel Institutionen ernst. Also das kultische Priestertum des Alten Testaments, was eigentlich nichts mit unserem heutigen Priestertum zu tun haben sollte, ist eine Institution und katholische Kirche steht auf Institutionen, während protestantische Exegetinnen klassischerweise leicht anti-institutionell und stärker auf individuelle Gemeinden, Synagogengemeinschaften und sowas sind. Und das heißt, da ist ganz klar, hier gibt es einen Unterschied, einfach nur von meiner Konfession oder meinem Glaubensverständnis her. Und wenn ich mit Säkularen rede, dann sagen die, ja, ist nett, dass in dieser Geschichte die Figur Gott vorkommt, aber in meinem Leben hat die keine Relevanz. Und wenn ich als religiöser Mensch das lese und sage, das ist eine Geschichte mit Gott, die mir da überliefert wird und ich glaube in irgendeiner Form, dass mir Gott in diesem Text begegnet, dann sind meine Vorzeichen einfach grundsätzlich andere.
Spannend. Ich hätte 1000 Fragen, aber ich fange gar nicht um, weil ich mal nicht verlaufen, wenn es wirklich da bin.
Wir waren ja auch eigentlich noch bei der Frage, warum du dich für Bibelwissenschaften entschieden hast.
Ach so, ist das da nicht klar rausgeworden. Okay.
Weil spannend.
Ja. Es gibt 2 Antworten darauf im Grunde. Die eine Antwort ist die, pragmatisch, es hat sich ergeben. Also ich habe in Wien gearbeitet als Studienassistent am Alten Testament und der Professor hat mich gefragt, ob ich nicht einfach weitermachen will mit der Masterarbeit dort. Und dann hat er gesagt, du, es wird die Stelle frei des Assistenten, könntest du dich dafür interessieren? Dann habe ich gesagt, ja schon. Und dann war ich einfach plötzlich im Alten Testament. Also ich habe immer gedacht, Altes Testament und Dogmatik, das sind so meine 2 Steckenpferde. Ich mag wirklich alle Fächer, wobei ich nicht bei jedem die gleichen Relevanzwerte in meinem Leben sehen würde. Ich lese viel Philosophie, aber meistens eher so nicht als christliche Philosophie, sondern als hermeneutisches Vorpendant für was anderes. Und dann war quasi die Möglichkeit, eines dieser beiden Sachen zu machen. Und wie der Zufall so will, sobald ich frei war, habe ich dann Rana und die Bibel gemacht und beides wieder zusammengekettet. Ich habe mich nie so ganz leicht getan mit der Entscheidung, weil ich kein Philologe bin. Also man kann einfach beim Hebräischen und Griechischen in super, super, super Details reingehen. Und ich bin mehr der für Sprachgefühl. Also wenn ich verstehe, was da gesagt wird und wenn ich das übersetzen kann und ein Gespür dafür habe, was dieses Wort heißen könnte, dann reicht mir das. Und andere Leute sind da einfach viel, viel besser als ich bei diesen, also bei ganz exakten Übersetzungen und Wortreihenfolgen und Vergleichen in was sagen die Babylonier, im Akkadischen und Sumerischen. Das ist nicht ganz meine Welt. Und deshalb ist es schon immer ein bisschen suchen, wo ist mein Platz in dem. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, ja, aber das, was die Bibel zu bieten hat, was kein anderes theologisches Fach zu bieten hat, ist einerseits ein Buch. Also ich bin einfach bibliophil bis dort hinaus. Ich lese unglaublich gern Bücher. Das heißt, ich habe ein Buch. Das zweite ist, meine Gedanken schwirren immer durch die ganze Welt. Das heißt, ich brauche irgendwas, woran ich mich festhalten kann, sonst spekuliere ich irgendwo in der Gegend rum. Und es ist ein Buch da. Also ich habe eine Geschichte, einen Text, und dem muss ich gerecht werden, wenn ich arbeite. Das heißt, ich kann immer wieder dahin zurückgezogen werden. Also das erdet mich einfach ganz stark, zu sagen, das ist es. Das dritte wäre die Bibel, vor allen Dingen das Alte Testament, kondensiert einfach über 1000 Jahre Menschheitsgeschichte in einem Buch. Also das fängt von der Entstehungszeit her, nicht die Bibel selber, rechnet natürlich mit 5000 Jahren oder sowas, sondern die ältesten Texte sind so Daumen mal Pi zwischen 1000 und 1200 vor Christus entstanden. Und jetzt sind wir also gut 3000 Jahre später. Und diese Texte enthalten 1000 Jahre Menschheitsgeschichte. 1000 Jahre Ringen mit mir selber, Ringen mit anderen, Freude und Jubel, Feste feiern. Die Psalmen sind voll von dem. Und vom Ringen der Menschen mit, gibt es Gott? Wie sollen wir uns Gott vorstellen? Gibt es nur einen? Gibt es viele? Kann man Gott bildlich darstellen? Ist er männlich? Ist er weiblich? Alles kommt vor. Das heißt, wir haben eigentlich kondensiert ist es schon. Es hat schon viel Kondens, weil es groß ist, aber für 1000 Jahre Literatur, also wenn wir sehen, was es rückwirkend geht für die letzten 500 Jahre an Literatur, wenn wir da die Quintessenz rausquetschen müssten, dann ist es viel, viel schwieriger, als zu sagen, wir nehmen jetzt mal diese 1000 Jahre zwischen zwei Buchdeckeln. Und das ist irgendwie total schön. Also das ist das dritte, und das vierte ist einfach erzählende Theologie. Also Dogmatik hat eine Grundeigenschaft, die müssen sehr, sehr präzise arbeiten, Philosophinnen auch. Da geht es um sogenannte Satzwahrheiten. Also die müssen Sätze machen, da muss einfach, der Satz muss sagen, was zu sagen ist. Und die Bibelwissenschaft macht narrative Theologie, also das Gegenteil davon, die Bibel sagt, könnte ich es in einem Satz sagen, würde ich es tun, aber ich kann bestenfalls in einer Geschichte ausdrücken, was ich sagen will. Also das heißt, im Lesen der Geschichte, im Vollziehen dessen, verstehe ich etwas, was ich selber wieder nicht in Worte bringen kann. Und das finde ich einfach unglaublich schön. Also deshalb lese ich lieber die narrativen Texte, die Prosatexte, also die Geschichten von David und Bathseba oder Judith und Holofernes oder die Genesis-Texte oder so. Also Texte, die mit mir sprechen, und jedes Mal, wenn ich sie lese, verstehe ich sie neu und anders. Und immer ist es richtig oder falsch oder was auch immer, weil die Frage stellt sich nicht so. Ein Satz ist richtig oder falsch. Also Dogmatiker und gerade KatechismusdogmatikerInnen, wobei es meistens Männer sind, sagen halt, da steht's und so ist es und das ist der Satz und aus dem folgt der Satz. Das kann ich biblisch einfach nicht behaupten. Da kann ich sagen, das ist die Erfahrung, die in dieser Geschichte verpackt ist, die es mir gibt. Und wenn ich diesen Text lese und vollziehe, dann aktualisiert sich in mir der Text. Also in mir wird er wieder neu. Und wenn ich ihn dann in meinem Leben mache, dann können andere das sehen, was mit mir passiert. Und das ist auch mein Verständnis von Evangelium. Also wenn wir frohe Botschaft sagen, dann geht es nicht darum, dass ich zuhöre, was mir am Sonntag ins Ohr gesagt wird, sondern die Frage, wenn ich das umsetzen kann in irgendeinem kleinsten Detail im Leben, dann lebt diese Botschaft noch. Also wenn sie nur vorgelesen wird, dann ist sie halt zwischen den Deckeln und ich mache die Deckel zu. Aber wenn es in mir was verändert und wenn es noch so klein ist, dann lebt es wieder und dann ist es wieder froh.
Bums.
Habe ich euch erschlagen.
Nein, gar nicht.
Nein, nicht überhaupt.
Gar nicht.
Eher so.
Es ist für mich voll faszinierend, jemanden zuzulassen, der was diesen Blick auf diese ganz vielen Seiten zwischen diesen zwei Buchdeckeln da hat. Gell? Weil ich jetzt für mich persönlich, und ich glaube, es geht vielen Zuhörerinnen, die jetzt nicht Theologie studiert haben, gleich, immer sehr Respekt vor der Masse an Wissen und Informationen, was da steht. Und ich mich ganz schwer getan habe, besonders mit dem Alten Testament. Das Neue Testament ist für mich leichter gewesen zum Lesen. Und irgendwie, weil es halt, ja, es ist griffiger, wie du sagst. Es ist einfach griffiger. Und im Alten Testament habe ich mir echt schwer getan. Ich habe das, glaube ich, in einer Folge schon mal gesagt. Ich glaube, ich habe die ersten zwei Seiten ein Jahr lang bearbeitet, weil da so viel reinsteckt. Und ich habe aber meiner Meinung nach keine Ahnung. Du gehst ja eigentlich noch mal ganz anders da, weil es ja vielleicht dann auch historisch noch so kennst, wo und ihn. Aber wo mein Aha-Erlebnis, und wenn ich jetzt schon einen Bibelwissenschaftler tue, darf ich bitte fragen?
Du darfst immer alles fragen, also meinetwegen.
diese Bibel, wie wir sie heute kennen, oder auch diese Zusammenstellung der Bücher im Alten Testament, die Septuaginta, also das ist im 4. Jahrhundert dann beschlossen worden, dass diese Reihenfolge der Bücher genommen worden ist, wenn ich das jetzt richtig mache. So, bitte korrigiere mich, wenn ich am Blödsinn rede. Habt ihr es für enge Relevanz, was für Beiseitexte es noch gäbe? Hat man das umgeschaut? Hat man umgeschaut, was damals in den Konzilien verworfen worden ist? Gibt's das? Kann man sich das halt nur umschauen?
50-50. würde ich sagen. Also von der Relevanz her als höchste Relevanz, immer schon. Ich mache dir gleich ein Beispiel. Der wahrscheinlich bekannteste nicht-biblische Text ist das Jakobus-Evangelium. Das weiß kaum jemand. Da geht es um die Kindheit von Maria. Also bis quasi der Moment von der Zeugung Marias bis zur Geburt Jesu. Und das wird man jetzt sagen, aha, habe ich nie gehört. Aber nur in diesem Evangelium gibt es Anna und Joachim als Eltern von Maria.
Deswegen also wissen wir, dass das, das...
Also die Namen kommen aus diesem Text, der nicht in der Bibel steht. Bei den Orthodoxen ist er aber fast biblisch, also total wichtig. Und das heißt, wir haben solche Texte, die ganz, ganz wichtig sind. Es gibt auch bestimmte Jesus-Worte, die Leute im Kopf haben, wo sie sagen, ja, das habe ich mal irgendwo gelesen und das hängt mit Jesus zusammen und so, die dann oft aus dem sogenannten Thomas-Evangelium stammen, also aus dem zweiten Evangelium, was es nicht in die Top 4 geschafft hat quasi, aus bestimmten Gründen. Also man sortiert diese Schriften aus, weil sie bestimmte Inhalte haben, die sind meistens elitär. Also wo man sagt, okay, wenn ich jetzt dieses Evangelium in die Heilige Schrift aufnehme, dann schließe ich sofort Menschen aus. Oder dann können nur die gebildetsten Menschen überhaupt das haben. Also da hat es eine Tradition gegeben, die heißt Gnosis, also das griechische Wort für Erkenntnis. Und die haben halt ganz stark so einen, heute würde man sagen, wahrscheinlich esoterischen Touch gehabt und haben halt gesagt, es gibt ein Geheimwissen und dieses mysteriöse Geheimwissen, das haben wir in uns drin und das können nur die erkennen, die ausersehen worden sind, um das zu checken. Und das ist eine der einflussreichsten Nebenströmungen neben dem jungen Christentum in den ersten paar Jahrhunderten und beeinflusst auch Leute wie Augustinus, Irenaeus von Lyon, also die großen Namen, das Who is Who der ersten 5 Jahrhunderte, setzen sich ganz oft mit dieser Strömung auseinander. Und da kommt auch der Streit her, dass man sagt, wir müssen irgendwann entscheiden, was reinkommt. Es ist aber genauso relevant, was es eigentlich reingeschafft hat. Also es gibt, die Paulusbriefe sind da drin, obwohl sie nicht alle von Paulus sind. Der erste Clemensbrief, der zeitgleich geschrieben worden ist und von der theologischen Aussage sehr, sehr ähnlich ist, hat es nicht reingeschafft, weil er gerade keine Lobby hatte zu dem Zeitpunkt, wo er entschieden worden ist. Heute würde man wahrscheinlich sagen, dass er drin wäre. Wir haben 4 Evangelien. Wir hätten ja auch sagen können, nimm eins. Es wird ja nur von einem gesprochen. Also warum müssen das jetzt wieder 4 verschiedene sein? Dasselbe haben wir im Alten Testament. Warum brauchen wir 2 Schöpfungsberichte? Also die Ambivalenz der Welt wird auch in diesen Büchern ausgehalten. Und dann hat man eben entscheiden müssen, mit einer gewissen Willkür, wie jede Entscheidung zu treffen ist. Also deshalb brauchen wir quasi als gläubige Menschen das Pendant zu sagen, der Heilige Geist hat das beeinflusst und es wird schon so seine Richtigkeit haben. Weil ansonsten könnten wir das nicht begründen. Es ist immer auf der rein rationalen Seite ist diese Begründung artifiziell. Also ich habe entschieden, das gehört zu meiner Community und das gehört nicht dazu. Ist eine Zeitentscheidung aus dem 4. Jahrhundert, aber mit dem Heiligen Geist kriegen wir einen Stempel, wo wir sagen, okay, es gibt eine Garantie, wir können uns nicht völlig irren. Das heißt, wir können auch von dem anderen Inhalte mitnehmen. So offen sind wir ja mittlerweile. Und die sind auch interessant und richtig. Aber nicht alles darin ist so gut, dass wir es heute gebrauchen können, beziehungsweise die Mehrheit von dem, was drinsteht, ist eigentlich unbrauchbar.
Und wo waren die Texte? Also gibt es die Texte noch?
Ja, also ein Großteil der Texte wird es nicht mehr geben. Das ist das große historische Spiel. Also ich kann nur mit den Quellen arbeiten, die ich habe. Die meisten Quellen, die wir haben, sind Zufallsfunde, muss man einfach sagen. Also die gnostischen Texte hat man schön säuberlich vernichtet, wenn es gegangen ist. Weil man hat sich ja für das eine entschieden, dann braucht man das andere nicht mehr. Reißwolf-Affäre und so, das kennen wir ja heute auch noch. Aber was wir haben, ist eben, wenn jemand es vergraben hat. Also das ist dasselbe wie... Jetzt haben wir bald, wann war Protestanten in Tirol, Zillertaler Protestanten, das ist jetzt ein paar hundert Jahre her, kommt jetzt auch wieder Jubiläum, die haben ihre Bibel halt versteckt. Und dasselbe war mit den Gnostikern in der Antike, die haben es halt eingegraben. Und 2 berühmte Funde, die es gibt, sind einmal die Qumran-Funde, die sind kaum gnostisch, die haben eine andere Lehre, aber die sind auch sehr, sehr elitär. Die haben eine Bibliothek versteckt, als die Römer in Jerusalem waren. Das ist eine jüdische Kleingruppe gewesen, die ganz, ganz stark vom Reinheitsgedanken beseelt gewesen sind und die sehr stark apokalyptisch waren, also damit gerechnet haben und morgen kommt der Messias und haut alle Römer weg und antiimperialistische Tendenzen und dann festgestellt haben, ups, doch nicht. Und dann ist die Bewegung ausgestorben, also einfach an Altersschwäche. Und auf der anderen Seite, so eine gnostische Strömung, gibt es die Funde von Nakamadi. Heißt das, das ist ein kleiner Ort. Und da hat irgendein Bauer auf dem Feld umgegraben, hat irgendwelches Papier gefunden und hat sich gedacht, ja super, dass ihr das Papier habt, das haue ich jetzt in den Ofen, dann brauche ich nicht den Dung von draußen sammeln von den Tieren und hat angefangen, das zu verbrennen. Und hat es halt auf seinem Brennholz liegen gehabt. Und dann ist irgendein Forscher vorbeigekommen, weil das halt so Anfang des 20. Jahrhunderts hat so eine Tendenz gegeben, wir gehen jetzt überall suchen, weil irgendwo liegt immer was rum und kaufen mal alles ganz wild zusammen, weil das ja Spottpreise gewesen sind. Und dann hat man halt für, weiß ich nicht, dann $1,50 oder so diese Manuskripte, die heute unendlich wertvoll sind, gekauft. Und das heißt, wir haben zum Beispiel bei den Nakamadi-Funden Texte, biblische Texte oder apokryphe Texte, also die es nicht in die Bibel geschafft haben, aber aus der Zeit sind und zum Beispiel Evangelien sind. Und da fehlt halt immer wieder eine Seite zwischendrin, weil die ist halt leider 1943 ins Feuer gefallen.
Gewaltig. Das ist, na, wie spannend ist das? Und ich mal, und das ist jetzt wahrscheinlich so eine Hollywood-Vorstellung, was ich habe. Hat der Vatikan jetzt dann in seine Archive unten das wahrscheinlich dann alles irgendwie in Kopie oder Abschrift oder wie auch immer liegen und lang unter Verschluss gehalten? Und darf man da dann überhaupt rein und sich das anschauen?
Ja, also da kann ich was zu sagen, aber da kann natürlich die Pauli auch was zu sagen, weil Münster ist der große Sitz von Hubert Wolf, dem Forscher über den Index. Also es gibt kein Geheimarchiv im Vatikan, zu dem es keinen Zutritt gibt. Es gibt nur eine normale Sperrfrist im Vatikan, die jetzt zum Beispiel für Pius XII. Aufgehoben worden ist. Aber willst du vorher was sagen?
Nö, eigentlich ist es schon ausreichend. Also man kann beantragen, in die vatikanischen Archive zu Forschungszwecken. Man kann, glaube ich, ob man als Normalperson... Ja, kann man.
Echt? Kulidoi! Kulina, sag ich, darf da gerne mal einigen schauen.
Die Wartefristen sind halt relativ lang.
Ja, wenn ich mir zumal tue, nach so 10 Jahren.
Na, 8 Monate, glaube ich, ist es so. Daumen mal Pi.
Ja, aber du weißt halt wahrscheinlich geführt reingekommen, oder?
Und. Ja, Führungen gibt es schon. Also ich war in den Archiven zur Führung. Ich kenne aber auch einige, also vor allem Kirchenhistoriker gehen gerne dahin. Als Bibliker gibt es kaum interessante Abschriften. Okay. Also das, was der Vatikan hat, für Bibelinschriften hat er der Forschung schon vor 100 Jahren zur Verfügung gestellt. Also es gibt den Codex Vaticanus, das ist eine sehr, sehr bekannte Handschrift, die im Vatikan liegt. Da kann man sich das Original anschauen, das ist dann so das kleine Highlight, aber der Text selber steht zur Beforschung schon ganz lange zur Verfügung. Also den haben sie sogar den Protestanten ganz früh schon überlassen, zu Zeiten, wo das noch gar nicht üblich war. Also das heißt, da gibt es jetzt keine großen Geheimhaltungstendenzen, was biblische Schriften angeht. Es stimmt, dass der Vatikan Originale von sehr vielen biblischen Texten hat, was damit zusammenhängt, dass er die halt, also einerseits gibt es bei der biblischen Archäologie sehr viele Priester, die das erforscht haben. Also das heißt, es gibt eine große protestantische und eine große katholische Grabungstradition in Israel, Palästina. Und das, was da gefunden wird, wird häufig dem Vatikan geschenkt. Also man nimmt zu Forschungszwecken alles raus und publiziert das und schenkt dann das Original den Vatikanischen Museen oder so. Das heißt, da liegt schon Zeug. Aber dieses Hollywood-like, was wir da haben, also es ist zum Beispiel, wenn wir bei Hollywood sind, wie heißt der Film? Stigma.
Ja.
Von wo dann drin steht, der Vatikan hat das Thomas-Evangelium seit, weiß ich nicht, unter Verschluss gehalten. Und man denkt sich, ja, aber es hat ja vor 30 Jahren schon einen populärwissenschaftlichen Band über das Buch gegeben und es gibt die Publikation dieses Thomas-Evangeliums irgendwann seit 1896 oder was. Also da muss man schon ziemlich schlecht versteckt haben. Also da stolpert halt dann irgendjemand drüber und weiß, große Organisationen eignen sich gut für Blockbuster.
Aber das ist so.
Also, du hast ja gerade den Namen Hubert Wolf ins Spiel gebracht. Das ist einer der Kirchengeschichtsprofessoren in Münster, der sehr populärwissenschaftlich auch arbeitet. Ich habe ihn in meinen 3,5 Jahren Studium in Münster ein einziges Mal gesehen und das war nicht in einer Vorlesung. Also er macht Veranstaltungen, Lehrveranstaltungen, aber die machen seine wissenschaftlichen Mitarbeitenden und er hat sich wirklich einfach auf Forschung fokussiert, hat auch die Freiheit und offenbar auch die finanziellen Mittel, um das zu tun. Schreibt auch Romane über seine Forschungserkenntnisse, also eben populärwissenschaftlich, was die gut ankommen und die auch, also ich habe nur die Nonnen von, weiß nicht was,
San Ambrogio
gelesen, genau, fand ich in Ordnung, aber ich lese nicht so gerne historische Romane, deswegen nicht so mein Genre, aber der hat immer gesagt, er glaubt, dass der Vatikan gar nicht weiß, worauf er sitzt. Also es ist so dieses, man unterstellt der römisch-katholischen Kirche, dass sie Wissen vorenthalten oder irgendeine Geheimniskrämerei oder so. Und in Wirklichkeit, das ist einfach unfassbar viel Material. Und es ist ja auch die Frage, mit welchem Interesse sollte man jetzt da was verheimlichen? Also natürlich sowas wie, es gibt einen Papst im 20. Jahrhundert, bei dem einfach fraglich ist, welche politischen Haltungen er vertreten hat, wie er was beeinflusst hat und so weiter. Da kann man natürlich sagen, das könnte man mit politischem Interesse heute zurückhalten, solches Wissen. Kann man auch der Kirche unterstellen. Aber gerade wenn es so um Schriften aus der Urkirche geht oder so, ich würde immer sagen, das hat für unsere heutige, jedenfalls für die Glaubenspraxis, wenig Relevanz. Also nicht jetzt im erkenntnistheoretischen Sinne, ne? Ja. Aber für das hatten wir jetzt auch schon in unterschiedlichen Gesprächen mit unseren GästInnen, dass so dieses, wir haben biblische Texte und das hast du ja eben auch gesagt, das ist ein Erfahrungsschatz und Trotzdem kommt es aber am Ende darauf an, ob der Text in mein Leben spricht und ob das, was ich gerade erlebe in meiner Lebensphase oder in meiner Umwelt, ob das irgendwie mit dem Text matcht, so ob ich da irgendwo einhaken kann. Und ob das jetzt ein Thomas-Evangelium oder ein Matthäus-Evangelium ist, ist am Ende wurscht. Und manchmal denke ich auch, es ist auch, also tut vielleicht auch gut, darauf zu vertrauen, dass die Menschen, die damals ausgewählt haben, das ja nicht leichtfertig getan haben. Es gibt sicherlich, muss man beachten, dass sie das oft in Abgrenzungstendenzen getan haben, also eben um sich gegen in Anführungsstrichen heretische Strömungen abzugrenzen oder sie auszugrenzen oder zu verwerfen. Aber trotzdem arbeiten wir doch mit dem, was da ist, oder?
Nein, sicher.
Und das, davon ist auch noch genug nicht verstanden und ja. Oder ne, definitiv, kann jemand ja neu verstehen. So
definitiv, aber ich war selber im Vatikanischen Museum und da hast du halt, also ich glaube, ich gehe heute in einen ganz anderen Blick ein, wie damals, ganz klar, weil ich einfach schon viel mehr weiß, aber mir haben halt einfach die Schriften fasziniert, was sie da ausgestellt haben, oder? Und da hat uns der, was die Führung da gemacht hat, eben erklärt, dass das eben, da meine ich, war sogar ein Dokument aus dem Fund von Kunkwam war, ausgelegt und einfach, dass man gesehen hat, wie das damals gefunden worden ist und wie die Rollen halt und hin und her. Und für ihn war halt, dann wir sind halt noch rausgegangen und sind nachher in Petersdom noch rein und stehen da vor diesen komischen großen Skulpturen. Und für mich war das ja schon faszinierend, weil wenn man sich denkt, wenn sie die gemacht haben, also heute hat man einen Kran und alles, früher hast du das nicht gehabt. Und dann war, der war aus Regensburg, ein Pater, der hat halt noch gehört, dass wir Deutsch geredet haben und ist halt noch gekommen und hat halt gesagt, er studiert in Rom und wenn wir halt eine Frage haben, dann kann man jederzeit fragen und ja, und das hat mich so fasziniert, oder? Und ich stehe halt noch da und denke mir, Vater, du darfst überall Eichen, ich möchte Eichen, ich will da mal schauen. Für mich ist das einfach ein Mysterium, aber das ist schon klar. Für Enke als Wissenschaftler, die sich damit dann beschäftigt haben, ist das Firlefanz, für mich ist es einfach spannend.
Na, Firlefanz würde ich gar nicht sagen, aber die Frage ist ja, warum ist es für dich ein Mysterium? Also das heißt, es wird zu wenig darüber gesprochen. Ja. Ne? Also es ist zu wenig öffentlich, zu wenig transparent. Aber meine Erfahrung oder meine Gedanken in letzter Zeit sind oft, wir erleben im Kleinen, dass die Organisation Kirche, also in der Teilkirche, in der wir arbeiten und leben, oft chaotisch ist. Also das in vielen Dingen nicht böswillig, sondern einfach auch aus einem Zeitenstrudel heraus nicht bis übermorgen gedacht wird und dass manchmal die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut und vieles drunter und drüber läuft. Und ich glaube, dass es im Großen gar nicht anders ist. Also wir unterstellen gerade dem Vatikan immer eine Organisiertheit und eine manipulative Tendenz, die es nur geben kann, wenn die wirklich alle Fäden in der Hand hätten. Und ich glaube, das haben sie nicht. Also
gut, wieder eine Vorstellung, die wir sie streichen konnten.
Schade auch, weil es ist natürlich schön.
Ich bin echt einfach zu fest für Hollywood infiziert, so Dan Brown.
Das alles sehr nach Dan Brown.
Ja, der hat mir eingefangen mit seinen Theorien. Ja, hey, cool, Benedikt. Aber jetzt erklär uns, du bist jetzt kein gebürtiger Tiroler, also wo bist denn du her?
Ja, geboren bin ich in Trier. Das ist vorhin schon mal vorgekommen vom ersten Studienort, aufgewachsen dann im Westerwald. Das ist ein sehr verwaldeter Fleck in relativ der Mitte von Deutschland. Eine große Diaspora für Katholikinnen. Also ich bin in einer Pfarre aufgewachsen, zu der 50 Ortschaften gehört haben. Und von den 50 Ortschaften waren knapp 3000 Menschen katholisch. Das heißt, kann man sich ausrechnen, in den 90er 10% davon sind in die Kirche gegangen. Also 300 Menschen aus 50 Dörfern. Jetzt war gerade Sternsingen, das heißt, da hat man morgens ein Dorf gemacht und mittags ein Dorf gemacht, 10 Gruppen und dann waren wir fertig so ungefähr. Nach 3 Tagen morgens bis abends oder 4 Tagen, wenn es nicht ausgegangen ist. Genau, und dann habe ich studieren angefangen und es war gar nicht immer klar, dass das Theologie ist. Also schon, es war immer in der sehr engen Auswahl. Ich wollte immer Theologie, Philosophie zusammen machen. Philosophie habe ich dann nie fertig studiert, aber ich habe es bis vor ein paar Jahren immer mal wieder studiert. Religionswissenschaften, Literaturwissenschaften, die habe ich fertig machen können. Dann habe ich gewechselt.
Wen hast du denn jetzt alles zu tun? Scheiße, wie alt bist du?
34.
Na Gott, vielen. Wie viel weiter hast du studiert? Ich meine, ich fühle mich gut so klar. Ich
muss mal weiter erzählen. Es wird noch schlimmer.
Okay, Entschuldigung. Schlimmer. Also, nein, wir sind jetzt bei Religion.
Ja, genau. Dann war ich also habe einfach in Trier studiert und habe gemerkt, irgendwas passt nicht. Also, es war im Endeffekt, also die Fakultät war gut. Ich habe ein total solides Studium in den 3 Jahren gehabt. Von dem zähle ich heute noch ganz viel. Also, wo einfach ganz, ganz solide Grundlagen waren: Einleitungswissenschaften in der Bibel, Grundlagen der Pastoraltheologie. Thomas von Aquin, Augustinus, Position, also dass man richtig gut ein gutes Fundament hat, um weiterzuarbeiten, aber da war dann irgendwo auch die Grenze zur damaligen Zeit. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss jetzt was anderes machen. Und dann haben meine damalige Freundin und ich beschlossen, nein, wir geben dem noch eine Chance, also sie hat auch Theologie gemacht, wir gehen jetzt Erasmus machen, wir gehen einmal für ein halbes Jahr weg. Und dann war die Frage, wohin, und das war irgendwie nicht so ganz klar, es gab mehrere Optionen, aber im Endeffekt ist es Wien geworden. Und dann war ich in Wien, 2011 war das, und da hat es ein Symposium zum Zweiten Vatikanischen Konzil gegeben und da war das gesamte Who is Who der deutschsprachigen Theologie. Also das war ein 3-tägiges Symposium mit 50 hochkarätigen Leuten besetzt, weiß bis heute nicht, was das gekostet hat, aber es ist wahrscheinlich eher 6-stellig gewesen. Und das war einfach unglaublich gut organisiert und unglaublich cool, und dann habe ich gedacht, okay, ich mache es fertig, aber ich bleibe hier. Also ich habe dann auch mit meinen Eltern reden müssen und zusätzliche Jobs annehmen müssen, weil Wien kostet halt ein bisschen mehr als andere Städte, und bin eben da geblieben und habe die Chance gehabt, da zu sein, und habe da meine jetzige Frau kennengelernt. Das ist eine Tirolerin, eine Absammerin, und die hat gesagt, also für immer außerhalb von den Bergen ist völlig unvorstellbar, sie muss da schon nach Hause gehen. Und dann habe ich gedacht, okay, was tue ich jetzt in Innsbruck? Also ich bin jetzt nicht der sportlichste Mensch, Skifahren kann ich bis heute nicht, noch nie auf Skiern gestanden, letztes Wochenende zum ersten Mal live skifahrende Menschen gesehen.
Echt, wo?
Ja, im Navis, wo wir rodeln waren. Ah, okay.
Aus Versehen auch eher, oder?
Aus Versehen. Na, absichtlich in dem Fall. Aber das war halt, also es war irgendwie klar, was habe ich beizutragen für eine Kirche in Tirol und was kann mir das geben? Also einfach für mich sind Räume sehr, sehr wichtig, weil ich mich mit Raumtheorien beschäftigt habe irgendwann mal und das auch mit mir ganz viel macht. Also wie resoniere ich auf einen anderen Raum? Und dann ist mir halt Rana vor die Füße gefallen, der eben in Innsbruck war und hier ja auch bestattet liegt. Und dann war das irgendwie klar, okay, da kann ich mir ja mal ein paar Jahre eingewöhnen und schauen, taugt es mir, kann ich hier bleiben oder muss sie eigentlich irgendwann wieder weg? Also kann es sein, dass ich ihr zuliebe einmal nach Tirol gehe, aber dann müssen wir gemeinsam schauen, wo es weitergeht. Und das passt aber derweil ganz gut. Ich meine, bei einer wissenschaftlichen Karriere weiß man es nie, wo es einen hin verschlagt. Jetzt ist meine Frau Frauenreferentin geworden der Diözese. Das heißt, sie hat einen wichtigen Job, der auch für uns privat sehr wichtig ist, weil wir einfach beide sehr engagiert sind in Genderfragen, kritische Männlichkeitsforschung, feministischen Fragen. Das heißt, sie lässt sich nicht einfach so entwurzeln, würde sie auch nicht, aber würde ich auch gar nicht wollen. Und deshalb mache ich jetzt gerade das Pastoraljahr in Innsbruck, also die Ausbildung zum Pastoralassistenten, um einfach ein zweites Standbein zu haben und auch eine Möglichkeit zu haben, hier zu bleiben, wenn nochmal Kinder da sind. Zum Beispiel, weil wenn man ProfessorInnen, also die nächsten Stellen, die so in den nächsten Jahren umeinander schwirren, sind Chur, Tübingen, Osnabrück. Und Osnabrück ist dann doch noch einmal eine gute Stunde nördlich von Münster. Also da ist man sehr schnell an der Nordsee und sehr weit weg von den Bergen. Und das heißt, ich muss halt einfach eine Entscheidung zwischen Privatleben und Wissenschaft treffen, wie so viele andere auch. Und die verschiebe ich quasi mit der weiteren Option des Pastoralassistenten im Moment so ein bisschen vor mir her.
In Innsbruck war da keine Option gekommen, das, was du...
Der Professor für Altes Testament ist vor einem Jahr
ernannt worden.
Genau, okay. Das ist ein Jesuit.
Ah,
der Dominik Markel, weiß ich nicht, ob du ihn
kennst. Stimmt.
Genau, und der hat halt einfach... Fischer war der Vorgänger, genau. Und der Dominik ist halt einfach, also ich bin mit ihm gut bekannt, und der ist halt einfach ein paar Jahre mir voraus und damit auch qualifizierter für die Stelle, und dann ist das so. Also das ist halt der wissenschaftliche Alltag.
Genau, das ist die Krux an der wissenschaftlichen Karriere, ne? Und da ist es nicht unbedingt ein Vorteil, mit 34 bereits habilitiert zu sein und schon alles geleistet zu haben, was man geleistet haben
kann. Ja, wie gesagt, ich fühle mich so dermaßen klon. Ja, mit Tirolerin, die war sofort zwar Doktor und Professor.
Ich habe keinen Doktortitel.
Noch nicht, aber du irgendwann muss ja sie so. Nein, überhaupt nicht. Und das ist das Schöne beim Benedikt, das ist das, dass man in, also ich habe das Glück gehabt, ganz oft mit ihm schon reden zu können. Ich habe in keiner Minute irgendwie einmal das Gefühl gekriegt, hey Madel, du bist nicht fähig, mit mir über das zu reden. Im Gegenteil, du nimmst dir Zeit, du erklärst es in der Sprache, wo ich dann auch verstehe, wenn du merkst, dass es schwierig wird für mich, nachher switcht, das ist jetzt übrigens alle, dann ändert sich sofort ein Sprachmuster, wenn es die Fragezeichen in die Augen von den anderen. Und das ist, also Maxi, danke, dass mir so einen netten, kompetenten Theologen jetzt in Innsbruck ein bisschen bicken haben. Wobei ich mich jetzt schon fragen muss, wenn man so wissenschaftlich arbeitet, ist die Pastoral, ist ja ganz was anderes, ist ja ganz anderes Feld. Ist das dann ergänzend oder ist es oder
ja. Ist das schwierig, möchte
ich. Ist es schwierig, genau.
Das ist genau so. Tja, das kann ich jetzt biografisch beantworten, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es nicht für jeden einfach wäre, umzuswitchen. Für mich ist es das, weil meine Eltern beide TheologInnen sind. Also ich komme aus einer Theologenfamilie, elternmäßig, großelternmäßig Traditionschristentum, also Weihnachten und Ostern und das war's. Und Beerdigungen natürlich, die sind wichtig, je älter man wird. Ja. Aber meine Eltern sind aus der 70er-Jahre-Jugendbewegung, haben Theologie studiert und das ist für mich quasi ein bisschen
beide Familien. Katholische Theologin.
Beide katholische Theologinnen, genau. Pastoralreferent, Gemeindereferentin, also die Pastoralassistentin in Deutschland sind ja unterschieden in Gruppierungen und Einstufungen. Genau, und das heißt, ich habe von denen unglaublich viel gelernt. Ich habe eine kurze Phase gehabt, wo ich überlegt habe, ins Priesterseminar zu gehen. Dann war mir klar, Zölibat und ich, das kann immer nur eine Lüge werden. Also war es klar, das tue ich nicht. Und dann war aber auch klar, dass ich nicht in der Form arbeiten kann, wie meine Eltern. Prinzipiell, zumindest konnte ich mir das mit Anfang 20 nicht vorstellen, weil klar war, dass ich gesehen habe, wie Klerikalismus gerade unter den Pontifikaten vor Franziskus einfach sich durch die Kirche frisst und wie Mitarbeiter verheizt werden. Und für mich war klar, das ist nicht mein Weg. Also das kann ich nicht machen. Und dann gibt es für Theologen nicht wahnsinnig viele andere Möglichkeiten, wenn man doch irgendwie, also ich bin halt, ich würde sagen, relativ fromm. Und dann war für mich klar, ich kann jetzt nicht einfach einen Job außerhalb der Kirche finden, weil das einfach sehr stark mit meinen Sinn- und Relevanzfragen zusammenhängt. Und dann scheiden Wirtschaftsberufe aus, die für Theologinnen sehr attraktiv sind eigentlich und wo man uns sehr gerne nimmt, weil wir gut übergeordnet denken können. Und dann bin ich auf der Uni gewesen. Und dann war es letztes Jahr so, dass ich in Deutschland unterrichtet habe auf einer FH. Also für Leute, die auf dem zweiten, dritten Bildungsweg ohne Matura, Abitur Theologinnen werden wollen.
Und das war meines gleich.
Ja, der theologische Kurs wäre noch eine dritte Stufe, die man auch machen kann. Ja. Und es ist quasi die Zwischenstufe auf der KPH. Und da waren so coole junge Leute und ich habe gedacht, mir fehlt die Praxis. Also ich bin zwar ehrenamtlich engagiert gewesen, aber ich habe gemerkt, mir fehlt was. Also ich habe ganz viel studiert und du sagst, wann habe ich das alles gemacht? Alles hat einen Preis und der Preis ist halt einfach viel Freizeit, Freundschaften und Hobbys sind auf der Strecke geblieben. Zum Teil, ich habe schon versucht und es auch geschafft, bestimmte Freundschaften zu halten und Ehrenämter und sowas, aber trotzdem sind natürlich 50, 60 Stunden Wochen fordern Tribut. Und was auch drunter gelitten hat, ist einfach mein spirituelles, geistliches Leben und das wollte ich ein Stück zurückhaben. Und ich habe einfach gemerkt, ich brauche eine Erdung. Also ich muss einfach mal rausgehen und wieder wissen, was ich mache. Also mein Studium ist kein Studium, das außerhalb von den Mauern der Universität keine Relevanz hat. Also Ärztinnen und Ärzte, die auf der Med-Uni unterrichten, gehen anschließend ins Krankenhaus und heilen Menschen, wenn sie können. Und Theologinnen und Theologen auf der Uni, die nicht rausgehen und Liturgie feiern, gibt es, ist für mich auch okay, aber ist überhaupt nicht meine Lebensform, weil für mich muss das zusammenhängen. Also wenn mein Leben und meine Theologien keinen Resonanzraum mehr hat, dann hat es für mich keinen Sinn. Und ich habe gemerkt, die Resonanz wird so leise, also ich habe es so gut zuzementiert mit Titeln und Abschlüssen, und kann alles so gut begründen, aber ich spüre es nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt einfach dieses Jahr mir nehmen und muss es spüren.
Und?
Ja, also es läuft gut. Es sind einige Kritikpunkte von früher bestehen weiterhin. Also es gibt Strukturen, die sicher geändert gehören. Das große Thema in Innsbruck ist die Frage, welche Stellung haben Laien? Also ersetzen wir nicht vorhandene Priester? Können wir Leitungskompetenzen haben, obwohl wir keine geweihten Hände sind? Also die Fragen sind dieselben wie zu den Zeiten meiner Eltern und dieselben in adaptierter Form wie zu Zeiten Ranas. Die kommen einem näher, aber es kommen mir auch die Leute wieder näher und das ist das Schöne. Also und mit den Menschen meine ich nicht nur die Ehrenamtlichen und die Mitglieder in der Pfarre, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen. Also es wird immer gesagt, TheologInnen sind halt der große Jammerhaufen. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, also würde ich jetzt sagen, Berufsgemeinschaften sind nicht dafür bekannt in der Theologie, in keiner Diözese, wo ich jemals war, dass sie freudestrahlend durch die Welt laufen. Aber es hat dann mal eine geistige Begleiterin von mir gesagt, und das habe ich gut gefunden, Theologen sind wie Mist. Auf weitem Land bringen sie Segen, aber auf einem Haufen stinken sie zum Himmel. Und das ist irgendwie so ein bisschen was ich finde, was einfach wahr ist. Also wenn es zu viel von uns auf einem Fleck gibt, dann kommt sehr schnell das Gefühl, wir müssen über irgendwelche Sachen jammern. Und dann gehen wir raus und dann sagen die Leute, deine Beerdigung hat mir jetzt was gebracht, deine Predigt hat mir was gebracht. Und untereinander sitzt man da und sagt, warum hast du das Wort verwendet und nicht das? Und man nimmt sich eigentlich manchmal ein bisschen die Luft zum Atmen, obwohl man auch gemeinsam österlicher sein könnte.
Wow. Das ist ein gutes Statement.
Genau, eine kurze Frage noch, dann müssen wir unsere Karten rausholen und unsere Folge abschließen, glaube ich. Spürst du es denn wieder? Wie geht es deiner Spiritualität?
Das ist nicht so leicht zu beantworten. Also es gibt ein paar Sachen, die deutlich aufgewacht sind. Also es ist wie ein Muskelgedächtnis beim Sport machen. Ich gehe regelmäßiger in die Messe, als ich es vorher gemacht habe, und es tut mir so gut, wie es mir immer getan hat, weil ich ein sakramentenfrommer Mensch bin. Mir hilft immer, dass Augustinus gesagt hat, die Würde des Sakraments ist unabhängig vom Spender. Also ich kann überall zur Messe gehen, auch wenn ich das Gefühl habe, irgendwas passt hier gerade nicht, kann ich mit dem umgehen. Ich habe mir jetzt eine neue geistige Begleiterin gesucht mit einem Schwerpunkt auf weiblicher Spiritualität, weil meine bisherigen Begleiter immer Priester waren und ich gemerkt habe, ich brauche ein Pendant. Also das heißt, ich merke, es gibt einfach eine Lücke und das ist eigentlich das, auf das ich im Moment neugierig bin. Also ich habe zwei Begleiterinnen während des Pastoraljahres, eine, die für Exerzitien im Alltag zuständig ist und eine Pastoralassistentin und jetzt eben eine geistige Begleiterin, weil ich das Gefühl habe, das, was wir immer noch nicht gelernt haben, zu vermitteln, ist weibliche Spiritualität. Also ich habe das Gefühl, in meinem geistlichen Leben hat das zu wenig Raum. Und das suche ich mir jetzt. Und ich habe das Gefühl, dass da ganz viel Potenzial liegt, was aber noch nicht da ist. Das heißt, ich fühle was, aber es ist die Ahnung eines Gefühls.
Wow.
Sehr schön.
Sehr schön. Ich muss echt noch eine kleine Frage noch schießen, weil das ja so eine klassische Frage ist. Du hast ja vorhin in meinem Nebensatz erwähnt, dass auch, wie so fast jeder männliche Theologe, mit der ich jemals gesprochen habe, einmal liebgeäugelt hat mit dem Priesterseminar und sich dann dagegen entschieden hat. Wäre es morgen möglich, als verheirateter Mann Priester zu werden, war das was du tun würdest?
Das ist eine Frage, die man nie pauschal mit Nein beantworten kann, glaube ich, weil die normative Kraft des Faktischen sagt, das gibt es nicht, also wird es das nicht geben. Und wenn es das geben wird, dann als Politikum, um Frauen zu verhindern, also aus der falschen Motivation. Ich hätte vor ein paar Jahren wahrscheinlich Ja gesagt, dass ich es tun würde. Heute würde ich ziemlich sicher sagen, dass es das nicht ist. Also ich habe meine Berufung geprüft, als ich entschieden habe, dass ich das Priesteramt nicht annehme, habe ich mich ein Jahr begleiten lassen, aus dieser Berufung heraus, bis zu einem gewissen Grad, um zu sagen, also es gibt das biblische Wort, viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Damit kann ich gut, also vielleicht gibt es die zu dem erwählt sind, das tun zu können, ich kann das nicht. Und das, was ich gelernt habe, ist, dass wir zu wenig Laienspiritualität haben, aber dass das etwas ist, was ich lernen und sein will. Egal ob als Professor, als normal Otto Normal Christ, der gar keinen kirchlichen Beruf hat, obwohl ich nicht glaube, dass das hier passieren wird. Professor, Pastoralassistent, Gemeindeleiter, Katechet, irgendwas. Also wo ich sein werde, wird es einen Ort für mich geben. Und ich glaube, dass Gott schon weiß, wohin mit mir. Aber ich glaube nicht, dass es der priesterliche Dienst sein muss. Also nicht der spezielle, der allgemeine vielleicht schon.
Amen. Wo ich sein werde, wird es einen Ort für mich geben. Den Satz nehme ich mir mit.
Und ich nehme mehr so viel mit aus dem Gespräch jetzt. Und ich bin so schon, das ist jetzt schon Stunden vorbei. Aber Pauli, jetzt kommst du leichter zu die Kartler, oder? Benedikt.
Genau.
Schmeißt
du. Wir haben heute eine andere Sitzordnung, deswegen ist alles etwas.
Das ist ein bisschen kompliziert. Na ja, gut. Also wir spielen jetzt ein bekanntes Spiel. Wir haben diese Talkbox über Glaubenssachen als Abschluss. Und jetzt mache ich da mal ein bisschen an.
Nathalie hat die Box runtergeholt.
Ja, na, das muss mir jetzt nicht erzählen. Das sieht ja keiner, das sieht doch schon wieder.
Man hat es gehört.
Das sieht doch schon wieder. André Knoch.
Okay.
Ich muss sie selber auch.
Bene, du kennst das Spiel? Also Spiel, das ist ja einfach nur. Du ziehst eine Karte. Liest die Vorderseite vor.
Es ist schon anders, wenn man da sitzt.
Ja. Und dann die Rückseite und darfst, ohne dass wir dich unterbrechen oder etwas dazu brabbeln.
Das ist vorne, oder?
Genau, das ist ja. Vorne.
Mhm. Ready.
Also passenderweise steht auf meiner Karte schlussendlich mit einem Koffer darauf. Am Ende meines Lebens möchte ich sagen können, es war schön. Das ist, glaube ich, das, was ich hauptsächlich sagen will. Und das Zweite, was ich sagen würde, ist, ich freue mich auf das, was kommt.
Kurz und bündig.
Nathalie.
Ah, Alter vor Schönheit.
Immer.
In orange Karte, da steht die Hauptperson. Ist dieser Satz für meinen Glauben wichtig? Gott kam in Jesus auf die Welt. Ja, eindeutig ist der Satz für meinen Glauben wichtig. Ich bin Christin, weil Jesus für uns wichtig oder für mich auch extrem wichtig ist. Dass sich Gott in Jesus ins als Mensch gegenübergestellt hat und was Jesus für uns getan hat. Ob er jetzt wirklich auf die Welt gekommen ist, erst durch Jesus, weiß ich nicht, aber für mich ist er in Jesus erkennbar.
Punkt.
Punkt.
Das funktioniert heute wirklich gut.
Super, wir sind ein Spiel.
Um Gottes Willen, das ist die Kartenkategorie. Die hatten wir schon mal, aber ich hatte sie noch nicht, glaube ich. Die Aussage lautet, Gott kennt meine Gedanken und Gefühle. Und dann gibt es die Auswahlmöglichkeiten. Ein Glück, Hilfe, mag sein, ist mir aber egal. Und die Vorstellung ist mir irgendwie unheimlich. Vielleicht hatte ich sie doch schon mal. Ein Glück, weil es dann wenigstens irgendjemanden gibt, der meine Gedanken und Gefühle kennt.
Du hast die Karte schon gehabt und hast genau
das Gleiche gesagt. Gott sei Dank habe ich das Gleiche gesagt, das heißt, ich habe es auch so gemeint.
Ja, super.
Genau, aber es bleibt dabei.
Okay, sei mal glücklich, dass Gott unsere Gedanken und Gefühle kennt. Ja, fein. Dann darf ich Danke sagen in die Runde. Danke, Benedikt. Ich hatte jetzt eine Idee. Also wir haben nämlich ganz viel jetzt ganz tief geredet über Sachen, die was für unsere Zuhörerinnen wahrscheinlich nicht für alle verständlich gewesen sein. Und ich darf jetzt unsere Zuhörerschaft auffordern, wenn es Fragen gibt zu deinem Thema, nachher bitte einfach an ihn schicken. Und vielleicht schaffe ich es ja, einmal mit Benedikt die Fragen zu beantworten. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Licht in den Ding. Ich selber werde mir selber eine E-Mail schreiben mit ein paar Fragen. Und wenn wir es nicht im Podcast machen, dann gehen wir mal Mittagessen, dann kannst du mir das erklären. Passt. Und natürlich danke fürs Kommen, danke, dass du Zeit genommen hast.
Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Es war wirklich sehr interessant.
Du darfst gerne wiederkommen.
Ja, das, wie jeder Gast bei uns. Ich glaube, haben wir zu Angst.
Nur weil wir es vergessen.
Okay. Ja, dann hoffentlich. Alle dürfen wiederkommen. Danke, danke. Es ist Zeit. Wir sagen danke, liebe Zuhörerinnen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Ciao.
Ciao dabei.
Wir würden auch gerne mit dir über die Frage, woran du glaubst, sprechen. Wir, das sind Nathalie Margreiter, Organisationsassistentin im Bereich Zukunft Glauben und Paulina Pieper, Referentin für Zukunftsprojekte und Hochschulpastoral. Wenn du mit uns ins Gespräch kommen möchtest, melde dich bei uns unter zukunftglauben@dbk.at. Der Podcast Wer nichts glaubt, muss alles wissen ist eine Produktion von Stubenhocker im Auftrag von Zukunft Glauben, einem pastoralen Bereich der Diözese Innsbruck. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung durch Denk dich neu, ein Projekt der österreichischen katholischen Kirche für junge Erwachsene.